Was haben die folgenden Personen gemeinsam? Michael Jordan, Roger Federer, Usain Bolt, Carl Lewis, Michael Phelps, Serena Williams, Ayrton Senna, Pelé, Franz Beckenbauer, Muhammad Ali und Tom Brady. Was haben sie alle gemeinsam? Nein, sie sind nicht schon in der Rente, bei manchen Namen, wo ihr gesagt habt, wer? Nein, es sind nicht alles Fußballer. Ja, ich habe auch andere ausgewählt. Aber ja, sie sind alle Sportler. Ja, sie sind alle berühmt. Und ja, sie alle waren sehr, sehr erfolgreich. Aber darum geht es nicht. Deswegen habe ich sie nicht ausgesucht. Sondern was haben alle noch gemeinsam? Sie alle waren absolut hingegeben. Sie waren alle hochdiszipliniert und haben alles gegeben. Ja, okay, für eine weltliche Sache, für den Sport. Doch der Sport war für sie alles. Wenn wir uns die Frage stellen, was haben eigentlich Christen alle gemeinsam? Oder was sollen sie gemeinsam haben? Und natürlich auch Fakten, die sie definitiv gemeinsam haben, wenn sie wirklich Christen sind. Sie haben Christus als Herrn, richtig? Sie sind errettet, sie sind Teil des Leibes, Teil der Gemeinde, sie haben den Heiligen Geist und so viel mehr, richtig? Doch was fehlt eigentlich der weltweiten Gemeinde heute am meisten? Was fehlt vielen Christen heute mit am meisten? Was fehlt auch vielleicht dir heute Morgen in deinem Leben als Christ mit am meisten? Was ist es? Es ist Hingabe. Es ist die komplette und bedingungslose Hingabe als die wahren Kosten der Nachfolge Jesu. Die wahren Kosten der Jüngerschaft. Denn eine solche Hingabe ist nicht optional, nicht freiwillig, sondern es ist ein Befehl Gottes für jeden Christen, absolut hingegeben zu sein. Wenn du dem Herrn also nicht hingegeben bist, dann kannst du kein Christ sein. Und nein, die Rede ist hier nicht von einem perfekten Christentum, einer perfekten Hingabe, sondern von einer Hingabe, den Preis zu zahlen, welchen Gott von wahren Gläubigen in seinem Wort verlangt, die Gott errettet hat durch Glauben, durch Gnade. Die Frage ist also, ist das dein Leben als Christ, ein hingegebenes Leben, komplett bedingungslos? Würdest du dann sagen, nein, ja, vielleicht, manchmal? Nochmal, es geht nicht darum, dass es perfekt ist, aber ist die Hingabe für den Herrn dein Trachten, deine Ausrichtung, dein Alles in deinem Leben? Doch bevor du jetzt schnell diese Frage beantwortest in deinem Herzen und sagst schnell, ja, jetzt kann ich mich zurücklehnen für die restliche Predigt. Frage dich noch etwas. Was beinhaltet eigentlich diese komplette und bedingungslose Hingabe? Weil wir schnell geneigt sind zu sagen, ja, ich bin dem Herrn hingegeben. Doch was beinhaltet das eigentlich, wenn Gott uns auffordert, für ihn hingegeben zu sein? Was sind eigentlich die wahren Kosten der Nachfolge? Und darum soll es heute Morgen gehen in unserem Abschnitt in Markus 8, in Vers 34, heute nur ein Vers mit dem Abschnitt, den ich dann in zwei Wochen abschließe, mit 9 bis 9, Vers 1. Und Markus 8, Vers 34 ist ein zentraler Vers in den ganzen Evangelien. John MacArthur nennt ihn das Juwel aus dem Markus-Evangelium als einer der Höhepunkte von den Lehren Jesu. Mit dem Titel in unserer Predigt heute Morgen, die ihr bestimmt seht, die wahren Kosten der Nachfolge. Und Markus 8, 34 gibt uns vier Wahrheiten, was es bedeutet, Christus wirklich ganz nachzufolgen. Und wir befinden uns weiterhin, um wieder den Kontext zu sehen, um wieder reinzukommen in das Markus-Evangelium, wo wir uns befinden, weil wir uns nur einen Vers heute anschauen. Deswegen müssen wir wieder ein bisschen Kontext schaffen. Was ist eigentlich passiert? Also wir befinden uns weiterhin in Markus 8, Vers 34, am Anfang der letzten 6 Monate Jesu, bevor er ans Kreuz ging. Und seine Jünger hatten ihn gerade erst als den Christus bekannt, als den Messias, den Gesalbten, sodass Jesus seinen Jüngern nun zum ersten Mal ganz offen erklärte, was mit dem Christus, dem Messias, geschehen müsse, als der ewige und perfekte Plan Gottes. Denn Jesus müsse leiden, wie wir es letztes Mal gesehen haben, verworfen werden, sterben und auferstehen, richtig? Das ist die ganze Wahrheit vom Evangelium. Das ist die ganze Wahrheit aus Gottes Wort. Der festgesetzte Ratschluss Gottes vor Grundlegung der Welt, Jesus Christus, der Sohn des Menschen, als der Messias, als der Erlöser der Welt. Doch wie reagierten die Jünger auf diese Offenbarung Jesu, auf diesen ewigen Plan, auf diesen Heilsplan? Wie reagierte besonders Petrus auf diese Offenbarung Jesu? Was haben wir beim letzten Mal gesehen? Er wollte Jesus an seinem Plan hindern. Er wollte ihn hindern und dass er nicht das erfüllt, wozu er gesandt wurde. Warum? Weil er das Evangelium nicht verstand, weil er menschlich gesinnt war, wie es der Text uns sagt, und nicht göttlich, wie es Jesus sagt, wenn er ganz knallhart zu Petrus sagt, weiche von mir, Satan. Er sagt hier, Jesus, du wurdest gerade zu einem Werkzeug Satans, zu einem Sprachrohr Satans, in dem du von seinen Lügen verführt wurdest. Doch das ist nicht mein Weg, den du hier gerade vorschlägst. Das sind nicht die wahren Kosten der Nachfolge. Das ist nicht wahre Jüngerschaft, die ich selber gelebt habe und die auch ihr als meine Nachfolger leben müsst. Denn das ist es, was Jesus seinen Jüngern hier deutlich macht und was Jesus in unserem nächsten Abschnitt von 8,34 und die folgenden Verse uns klar macht, nämlich was es bedeutet, ein wahrer Nachfolger Jesu zu sein und was die wahren Kosten der Nachfolge wirklich sind. Und damit kommen wir zu unserer ersten Wahrheit. Damit du Jesus wirklich ganz hingegeben nachfolgst. Und die erste Wahrheit in unserem Text ist in Vers 34 am Anfang. Die wahren Kosten der Nachfolge erzählen für alle Gläubige. Das ist der erste Punkt, die erste Wahrheit, die wir sehen wollen. Die wahren Kosten der Nachfolge zählen für alle Gläubigen. Vers 34 heißt es, schaut in euren Text, wir haben nur einen Vers, deswegen können wir immer nur wieder auf den einen Vers schauen mit verschiedenen anderen Stellen. Da heißt es hier in Markus 8,34, und als Jesus die Volksmenge samt seinen Jüngern herzugerufen hatte, sprach er zu ihnen. Hier können wir schon stoppen und genau hinschauen, denn gerade hatte Jesus noch mit seinen Jüngern exklusiv gesprochen, oder? Davor war nur exklusiv seine Jünger hier zusammen. Doch wen wendet er sich jetzt zu, neben seinen Jüngern? Auch der ganzen Volksmenge. Alle werden jetzt eingeladen zuzuhören. Alle sind angesprochen, alle sollen es hören als ein universelles Gesetz, als ein universeller Aufruf, eine universelle Botschaft für alle Menschen, die lautet, wenn du wissen willst, was die Kosten der wahren Nachfolge sind, was es bedeutet, ein Jünger Jesu zu sein, dann pass jetzt genau auf, hör genau zu, was Jesus von seinen Jüngern verlangt, als seine erlösten Gläubigen, dann nimm es dir jetzt zu Herzen. Was? Vers 34. Wenn irgendjemand mir nachfolgen will. Das ist die klare und direkte, der klare und direkte Aufruf Jesu an dich und mich, Gott selbst nachzufolgen. Und es ist so persönlich, so direkt, denn wenn du hier in diesem Text, guckt rein, wenn irgendjemand mir nachfolgen will, nimm einfach dieses irgendjemand weg und setze dein Name ein. Wenn Flora mir nachfolgen will, wenn Michael mir nachfolgen will, wenn Michaela mir nachfolgen will, wenn Maria mir nachfolgen will, wenn irgendjemand hier in diesem Raum mir Jesus nachfolgen will, dann hör jetzt genau zu und verstehe, was die wahren Kosten der Nachfolge sind. Und es geht hier in Vers 34 um deinen Willen. Es ist so wichtig, dass wir das sehen. Wenn irgendjemand mir nachfolgen will, mir nachkommen will. Es ist dein Bewusstsein, deine Entscheidung. Nicht, wer mir nachkommen möchte, wer es sich wünscht, wer sich heute Morgen danach fühlt. Nein, wenn du nach Jesus nachfolgen willst. Gemeint ist hier dauerhaft, konstant, anhaltend, dann höre jetzt zu und tu, was Jesus sagt. Denn Leute, es gibt so viele Menschen heute, vielleicht auch hier, die sich Christen nennen, den Herrn bekennen, als Christen zu leben scheinen, aber in ihrem Bewusstsein, in ihrem Herzen haben sie keine wirkliche Entscheidung für Jesus ganz getroffen, um ihn wirklich mit ganzer Hingabe nachzufolgen. Ist das dein Herz vielleicht? Sind das deine Zweifel? Oder kannst du für dich sagen, ich will Jesus ganz nachfolgen? Ganz, mit ganzer Hingabe, dauerhaft, konstant, standhaft. Ja, auch wenn ich strauche und vielleicht mal falle, ich folge Jesus nach und bleibe bei ihm. Vielleicht sind einige von euch jetzt ein bisschen verwundert hier in Vers 34 und fragen sich, ist es jetzt mein Entschluss, Gott nachzufolgen oder Gottes Entschluss? Habe ich mich dazu entschieden oder Gott? Ist es mein Wille oder Gottes Wille, der wirkt? War es Gottes Gnade oder meine Hingabe? Bezahle ich die Kosten der Nachfolge oder ist es Jesus? Was ist die biblische Antwort? Ja. Was? Wie? Wer denn nun? Ja, genau. Ist Gott souverän in der Rettung oder bin ich verantwortlich zu reagieren? Richtig. Leute, Gott ist es, der zieht. Johannes 6, 44. Der erwählt. Johannes 15, 16. Der rettet. Epheser 2, 8. Und der dir ein neues Herz gibt. Hesekiel 36, 26. Und dieses neue Herz ist dann fähig, willig und bereit zu glauben, zu gehorchen und nachzufolgen. Schlag mal Römer 10 auf. Römer 10, Vers 9. Eine Stelle, die das so wunderbar klar macht. Da heißt es hier, in Römer 10, Vers 9, denn wenn du mit deinem Mund Jesus als Herrn bekennst und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Amen? Denn mit dem Herzen glaubt man, um gerecht zu werden, und mit dem Mund bekennt man, um gerettet zu werden. Doch die Frage, die wir uns jetzt stellen, wie kann ich eigentlich glauben in meinem Herzen? Vers 17. Wer ist der Initiator des Glaubens? Vers 17. Demnach, Römer 10, 17. Demnach kommt der Glaube aus der Verkündigung, aus der Predigt. Die Predigt oder die Verkündigung aber durch Gottes Wort. Der Glaube kommt aus Gottes Wort. Also von Gott selbst, mit der klaren Aufforderung dennoch und der absoluten Verantwortung von dir zu glauben, zu gehorchen und dich hinzugeben. Das ist, was Gottes Wort sagt. Es ist Gott, der zieht, der Initiator ist, durch sein Wort zu glauben, die Möglichkeit zu haben, den Zugang zu haben. Und es ist deine Verantwortung, dich ganz Jesus hinzugeben. Das ist der Aufruf hier in Vers 34 in Markus 8. Nicht wer gerettet werden will, sondern wer Jesus mit ganzer Hingabe nachfolgen will, nachdem er errettet wurde, als die wahren Kosten der Nachfolge. Und dennoch müssten wir uns immer noch fragen, na, was sind denn jetzt nun die Kosten der Nachfolge? Okay, ganz hingegeben zu sein, aber was bedeutet das? Ja, so schwammig, richtig. Wovon reden wir? Denn Jesus bleibt hier nicht stehen. So wichtig, ja? Nur, dass er sagt, wer mir nachkommen will, der folge mir nach und dann ist er bei mir. Jesus bleibt hier nicht stehen. Wie so viele Leute heute, die sagen, Jesus allein ist alles. Ja, Jesus allein ist alles. Aber auch Jesus und sein Wort sind alles. Und sein Wort gibt uns die ganz klaren Anweisungen, die ganz klaren Befehle, was die wahren Kosten der Nachfolge sind. Und das bringt uns zu unserer zweiten Wahrheit hier im Text. Die zweite Wahrheit, damit wir Jesus wirklich ganz hingegeben nachfolgen. Die wahren Kosten der Nachfolge verlangen deine Selbstverleugnung. Erste Wahrheit hier und erster Befehl ist, die wahren Kosten der Nachfolge verlangen deine Selbstverleugnung. Nochmal Vers 34, immer wieder, damit wir den Vers nicht vergessen. den Jesus hier sagt, im Kontext nochmal, die Jünger bekennen ihn, er offenbart sich mit seinem Leiden. Petrus ist wieder mal überschwänglich und hat sich verführen lassen. Und jetzt kommt Jesus, der sagt, wie Nachfolge aussieht und was es dich kostet. Und er sagt in Vers 34, wenn jemand mir nachkommen will, dann muss er was tun? Der verleugne sich selbst. Die ersten Kosten, kann man also sagen, nachdem wir gerettet wurden, glauben, nachfolgen, sind, dass wir uns selbst verleugnen sollen. Ist Selbstverleugnung. Doch was bedeutet es sich eigentlich, sich selbst zu verleugnen? Das ist eine gute Frage. Es bedeutet, sein altes Ich abzulehnen und komplett davon getrennt zu sein. Es bedeutet, nicht mehr für sich selbst zu leben, für sein altes, sündiges Ich. Es bedeutet, das Recht an Jesus zu übergeben, über das eigene Leben zu herrschen, was nie deins war, wenn wir Römer 3 und 6 sehen, weil wir vor unserer Wiedergeburt Sklave der Sünde und Sklave Satans waren. Und dennoch übergeben wir als der neue Mensch, als der wahre Christ, Jesus die Herrschaft über alles. Das ist Selbstverleugnung, indem unser Herz Jesus gehört, die Schaltzentrale unseres Denkens und Handelns, unseres Seins. Und damit können wir sehen, wenn du dich selbst nicht verleugnest, wenn du nicht bereit bist, diese Kosten zu bezahlen, dann kannst du kein Christ sein, was Jesus hier sagt. Doch vielleicht denkst du jetzt, Selbstverleugnung, ich habe es schon verstanden, die Herrschaft abzugeben, sein altes Ich abzulehnen und komplett davon getrennt zu sein. Wer schafft denn das? Und wie sieht es wirklich praktisch aus? Wie sieht Selbstverleugnung praktisch aus? Also weiter. Wie sieht wahre, praktische Selbstverleugnung aus? Und halte dich fest. Es bedeutet, jeden Tag gegen deine sündigen Gedanken, sündigen Gefühle, sündigen Taten vorzugehen. Dass wenn du etwas denkst, fühlst oder tun willst, was nicht mit Gottes Wort übereinstimmt, dass du es dann nicht tust. Dass du dann dich und dein altes Trachten verleugnest und ablehnst, um dich Gottes Willen und sein Wort ganz unterzuordnen und danach zu handeln. Das bedeutet es. All deine Gedanken, deine Gefühle, Wünsche, Ziele, Ideen befinden sich unter der Autorität von Jesus und seinem Wort. Denn Jesus und sein Wort haben allein Priorität in deinem Leben, nichts anderes. Das ist wahre Selbstverleugnung von wahren Christen. Und die Frage, die man sich stellen kann, warum kommt eigentlich dieser Hammer hier zuerst, oder? Vielleicht habe ich ja gerade zugehört und gesagt, gegen meine Gefühle, gegen meine Gedanken, gegen meine Ziele, die sündig sind, vorzugehen jeden Tag. Ja, komme ich ins Schwitzen wie der Prediger. Warum kommt Selbstverleugnung hier als erstes? Und warum ist es für uns so wichtig zu verstehen, was wahre Selbstverleugnung bedeutet? Als zentraler Punkt einer hingegebenen Nachfolge Jesu. Warum? Weil der natürliche Mensch, der ungläubige Mensch, der alte Mensch, der sündige Mensch sich einfach nicht selbst verleugnen will. Leute, in der Welt geht es alles heute darum, dreht sich alles darum um dich. Und wird dir eigentlich suggeriert, du bist das Zentrum des Universums. Alles dreht sich um dich. Er will herrschen. Er lebt für sich alleine. Er folgt seinen Sünden, Lüsten und Begierden alleine. Vielleicht einer der Stellen im Neuen Testament, wo Paulus dieses nichtige, verlorene, verdorbene, selbstzentrierte Trachten des alten Menschen am klarsten beschreibt, ist Epheser 4, 17 bis 19. Schaut euch das auf, lest euch das zu Hause durch, immer wieder, wenn ihr meint, wo stehe ich, wovon soll ich abgesondert leben? Epheser 4, 17 bis 19 macht es so klar. Doch was sagt Paulus dann in Versen 20 bis 24, das wollte ich vorlesen, hört zu aus Epheser 4. Da wendet er sich jetzt den Christen wieder zu und sagt zu ihnen, ihr habt Christus nicht so kennengelernt. Noch genauer, ihr seid so nicht über Christus, von Christus, für Christus gejüngert worden. Wenn ihr wirklich auf ihn gehört habt und in ihm gelehrt worden seid, wie es auch Wahrheit ist in Jesus, dass ihr, was den früheren Wandel betrifft, den alten Menschen abgelegt habt, der sich wegen der betrügerischen Begierden verderbte. Dagegen erneuert werdet im Geist eurer Gesinnung und den neuen Menschen angezogen habt, der Gott entsprechend geschaffen ist in wahrhaftiger Gerechtigkeit und Heiligkeit. Das ist der neue Mensch in Christus. Er lebt für Jesus allein. Er lebt ein Leben der Selbstverleugnung. Wer sitzt also auf dem Thron deines Herzens? Entweder hast du Jesus wirklich alles übergeben oder du lebst immer noch für dich und dein altes Leben, indem du dein Ich fütterst mit dem, was du willst und wozu dich die Welt verführt. Bist du innerlich geteilt, weil du sagst, ja, Jesus, ja, die Welt? Leute, Jesus will dich ganz. Er will dein ganzes Herz. Er will dein Ja und nicht dein Jein. Und wenn wir in diesen ersten Punkt, diesen ersten Befehl hier reinschauen, was wahre Nachfolge wirklich bedeutet, was die Kosten sind, dann müssen wir uns doch eigentlich vor Augen führen und sagen, das ist doch ein täglicher, fortwährender Kampf, oder? Das ist nicht so? Das ist ein täglicher Kampf. Entweder lebe ich für mich, meine Selbstverherrlichung, oder für Jesus und seine Verherrlichung. Entweder lebe ich nach meinem Willen oder nach seinem Willen. Aus seinem Wort. Entweder trachte ich danach, was unten ist, das Vergängliche, nach Satan und seinem vergänglichen Reich, oder was droben ist, nach Jesus und seinem ewigen Reich. Wonach trachtest du wirklich? Denn diese Selbstverleugnung, von der Jesus hier spricht, als die wahren Kosten der Nachfolge, sind keine Option. Ist nicht optional. Ist nicht so, nur die hingegebenen Christen in der ersten Reihe dürfen diese Selbstverleugnung leben. Nein, es ist der erste Befehl an jeden wahren Christen, sich selbst zu verleugnen. Doch immer noch fragt ihr euch, wie kann man diesen fortwährenden täglichen Kampf eigentlich bestehen? Wie kann man konstant sich selbst verleugnen? Wie kann man konstant so folgen? Und da hilft ein Blick immer wieder auch, wenn man sich auskennt, in die griechische Grammatik. Denn der Befehl hier, also sich selbst zu verleugnen, ist ein Imperativ, ist ein Befehl an dich, aber er steht im Imperativ Mittel. Das ist ganz interessant. Und wenn man sich auskennt ein bisschen damit, dann wird es einem sehr schnell deutlich, denn es gibt den Imperativ Aktiv, das bedeutet, du tust es, du sollst es allein tun. Dann gibt es den Imperativ Passiv, es wird an dir getan. Ist auch eine sehr spannende Sache, es wird dir befohlen zu tun, aber es wird an dir getan. Und dann gibt es den Imperativ Mittel im Griechischen. Das bedeutet, du bist verantwortlich, es zu tun, aber jemand ist gleichzeitig mit am Werk, damit du es schaffen kannst. Ist nicht schön? Ist nicht schön? Griechische Grammatik, wenn man mal ein bisschen reinguckt, zu wissen, du brauchst es nicht alleine schaffen, ja? Wenn wir die ganze Zeit sagen, du schaffst alleine. Nein! Jesus schafft es in dir. Jesus ist mit am Werk. Jesus ist dir vorausgegangen. Jesus hat sich selbst verleugnet. Und jetzt kämpfe du. Denn wahre Gläubige verleugnen sich selbst. Sie geben nicht ihre Ehe auf, weil sie denken, das wäre viel besser für sie. Sie haben nicht vorherigen Verkehr, weil sie sich so geliebt fühlen. Sie leben nicht am Klippenrand, weil die Versuchung der Welt sie so sehr lieben. Sie bleiben nicht der Gemeinde fern, weil sie mehr für sich sein wollen. Sie weigern sich nicht zu geben, zu dienen, investieren, weil es ja etwas kostet. Wenn Anfeindungen sie ereilen, dann falten sie ihr Zelt zusammen und sagen, das war's, ich höre auf, ich gehe weg. Das machen wahre Gläubige nicht. Warum? Weil sie sich selbst verleugnen, weil Jesus der Herr und Herrscher ihres Herzens und ihres Lebens ist, wonach sie trachten, wonach sie sich ausrichten und was ihre höchste Autorität ist. Amen. Das ist das Leben der Selbstverleugnung für Jesus, deinem Herrn und deinem Heiland. Deswegen, auch in dem Punkt, triff eine Entscheidung wieder neu, die wahren Kosten der Nachfolge wirklich zu bezahlen, indem du dich selbst verleugnest. Jeden Tag, konstant, für deinen Herrn. Die dritte Wahrheit aus unserem Text, aus Markus 8, Vers 34, damit du Jesus wirklich ganz hingegeben nachfolgst, ist: die wahren Kosten der Nachfolge verlangen deine Selbstaufopferung. Das ist die dritte Wahrheit und der zweite Befehl, den wir in Markus 8, Vers 34 sehen. Schaut nochmal in euren Text, da heißt es: wenn jemand mir nachkommen will, verleugne sich selbst und was? Nehme sein Kreuz auf. Also die zweiten Kosten, der zweite Befehl der Nachfolge im Leben eines Christen, die Jesus hier verlangt von dir und mir, wenn du Jesus wirklich ganz nachfolgst: du sollst dein Kreuz auf dich nehmen. Aber hier kann man wieder fragen, was bedeutet das, ja? Nimm dein Kreuz auf. Was bedeutet es wirklich praktisch, sein Kreuz auf sich zu nehmen? Es bedeutet die Bereitschaft, alles für den Herrn zu geben. Alles für den Herrn und für seinen Dienst zu geben. Für seine Ehre, für seine Anbetung. So weit, dass wir bereit sind, für ihn zu sterben. A.W. Tozer spricht auch so deutlich, wenn er sagt: der Mensch mit einem Kreuz kontrolliert nicht mehr sein eigenes Schicksal. Er verlor die Kontrolle, als er das Kreuz auf sich nahm. Dieses Kreuz wurde ihm alles. Egal, was er zu tun wünscht, es gibt nur noch eine Sache, die er tun kann, nämlich sich in die Richtung des Ortes der Kreuzigung bewegen. Alles dreht sich um Kreuz. Alles dreht sich ums Kreuz. Auch Dietrich Bonhoeffer sagt in seinem Buch Nachfolge über die wahre Hingabe für den Herrn Folgendes: wer in die Nachfolge eintritt, gibt sich in den Tod Jesu. Dabei ist das Kreuz nicht das schreckliche Ende eines frohen Lebens, sondern es steht am Anfang der Gemeinschaft mit Jesus Christus. Jeder Ruf Christi führt in den Tod. Zitat Ende. Das ist wahre Nachfolge. Das bedeutet, sein Kreuz auf sich zu nehmen. Die Bereitschaft, alles für den Herrn zu geben, bis in den Tod. Jetzt sitzen wir hier so schön, ja, die Spree, ja, die Sonne funkelt. Und die meisten fragen sich von euch: wer von euch muss sich schon Gedanken machen oder uns Gedanken machen, bis in den Tod für den Herrn zu gehen? Wer muss schon von uns für den Herrn sterben? Ich meine, ich werde oder würde und will und tue auch alles für den Herrn. Aber da, für den Herrn zu sterben, darüber brauche ich mir keine Gedanken machen. Und ja, vielleicht wirkt wirklich keiner von uns zum Märtyrer, der wirklich für Jesus sein Leben geben wird. Und dennoch kann das sein. Wir haben keine Ahnung, wie sich die Welt verändert in den nächsten 20, 30, 40 Jahren. Und dann wissen wir noch dazu, dass diese Stelle für ganz viele Menschen weltweit, die verfolgt werden als Christen, ganz klar wahr ist, die ihr Leben wirklich für den Herrn geben. Doch wir, noch einmal, sitzen hier, schauen ab und zu nach außen, hören die Vögel zwitschern. Wie findet dieser Befehl, sein Kreuz auf sich zu nehmen und bis zum Ende wirklich für den Herrn zu sterben, Anwendung für uns in unserer wohlbehüteten westlichen Welt? Und lass mich dich noch mal fragen: bist du wirklich bereit, alles für den Herrn zu geben? Bist du wirklich bereit, alles für den Herrn zu bezahlen? Alles für ihn hinzugeben? Denn darum geht es hier bei dem Kreuz aufnehmen. Die Bereitschaft, jede Schmach, jede Anfeindung, jede Ablehnung, jedes Leid, jedes Problem, jeden Mangel, jede Sorge, jede Angst und so weiter willentlich auf sich zu nehmen und für den Herrn zu ertragen. Das bedeutet es, für den Herrn zu sterben. Du gibst dich selber auf. Du übergibst ihm die Kontrolle. In jedem Bereich deines Lebens stirbst du für den Herrn. Indem du nicht mehr für dich selbst lebst, ähnlich wie der erste Punkt, aber ich komme noch zum Unterschied. Indem es sich nicht mehr um dich dreht, indem du nicht mehr auf deine Ehre schaust, deine Anerkennung, auf dein Wohl, sondern allein auf Jesus Christus und sein Wort. Galater 2,20 beschreibt es so wunderbar, eine Stelle, die einige von euch bestimmt so gut kennen, wo es heißt, ich bin mit Christus was? Gekreuzigt. Und nun lebe ich, aber nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt im Fleisch lebe, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Amen. Das soll unser Leben sein, im Aufnehmen des Kreuzes. Nicht mehr lebe ich, sondern Christus in mir. Paulus geht weiter in Kapitel 5, Vers 24 und 25 in Galater. Da sagt er, die aber Christus angehören, die haben das Fleisch gekreuzigt samt den Leidenschaften und Lüsten. Wenn wir im Geist leben, so lasst uns auch im Geist wandeln. Das ist die Selbstaufopferung, von der Jesus hier spricht. Das ist der zweite Befehl, die zweiten Kosten der wahren Nachfolge. Oder die zweiten wahren Kosten der Nachfolge. Das könnte man trotzdem die Frage stellen, wie unterscheidet sich das jetzt zur Selbstverleugnung? Ja, das ist so schwammig, so überlappend, ist eigentlich das Gleiche gewesen. So eine wichtige Frage. Selbstverleugnung, nochmal, spricht von einer inneren Aufgabe. Es ist die innere Entscheidung, nicht mehr für sich selbst zu leben. Christus ist die Nummer eins für immer. Ich und mein Fleisch haben nichts mehr zu melden. Doch die Selbstaufopferung im Aufnehmen des Kreuzes ist die Entscheidung und Bereitschaft, alles für den Herrn zu geben, alles hinzugeben, auch wenn die ganze Welt sich gegen dich erhebt. Auch wenn dein Fleisch dich jeden Tag angreift. Auch wenn dein Körper zerfällt und alles um dich herum vergeht. Du opferst dich auf für den Herrn und du erträgst es willentlich für ihn bis in den Tod. Und so wird das Leben auch von den meisten von uns aussehen. 2. Timotheus 3,12 sagt, was so klar? Alle, die gottesfürchtig leben wollen in Christus Jesus, werden ein tolles Leben haben. Nein, nein, nein. Alle, die gottesfürchtig leben wollen in Christus Jesus, werden Verfolgung erleiden. Wer? Alle. Wer? Alle, die gottesfürchtig leben wollen. Verfolgung innerlich und äußerlich. 1. Petrus 4, 12-14 spricht in die gleiche Richtung. Es gibt noch unidentifizierte andere Stellen, Jakobus 1 zum Beispiel. Aber 1. Petrus 4, 12-14 sagt es, Geliebte, spricht Petrus hier, Geliebte, lasst euch durch die unter euch entstandene Feuerprobe nicht befremden, als widerfahre euch etwas Fremdartiges, sondern in dem Maß, wie ihr Anteil habt an den Leiden des Christus, freut euch, damit ihr euch bei der Offenbarung seiner Herrlichkeit jubeln freuen könnt. Glückselig seid ihr, wenn ihr geschmäht werdet um den Namen des Christus willen. Denn der Geist der Herrlichkeit, der Geist Gottes ruht auf euch. Bei ihnen ist er verlästert, bei euch aber verherrlicht. Das bedeutet es, alles für den Herrn zu geben. Sein Kreuz auf dich zu nehmen. Alles zu erdulden. Alle Schmach, alle körperlichen Leiden, alle Anfeindungen, alles zu bezahlen. Für ihn. Wahre Gläubige leben nicht mit dem Verlangen, reich zu werden, immer gesund zu sein, bekannt, mächtig oder anerkannt zu sein, alles im Leben zu erreichen, einfach ein schönes Leben zu haben, überall beliebt zu sein, wunderschön zu sein, wie wir es in der Welt heute überall, jeden Tag hören und sehen. Sondern wahre Gläubige folgen dem Befehl, Jesus, komm und stirb. Stirb für mich. Stirb für mein Reich, für meine Herrlichkeit. Sie kommen zu Jesus, um das alte Ich mit aller Sünde zu beerdigen und im Tod zu lassen und alles für den Herrn zu geben, auch wenn alles zerfällt. Nimmst du täglich dein Kreuz auf dich? Ist nicht irgendwas Passives, was wir uns wünschen, wo wir hoffen, dass es irgendwie passiert, sondern ist es die Entscheidung wirklich für dich als, der, als die Kosten der Nachfolge, als der Befehl, der Jesus an dich ergeht, nimmst du sein Kreuz, nimmst du dein Kreuz auf dich? Bist du wirklich bereit, alles für den Herrn zu geben? Egal, was kommt, egal, was dich angreift, egal, was, wie es dir geht. Und das sind die wahren Kosten der Nachfolge. Denn Leute, es gibt so viele Menschen, die leere Bekenntnisse machen, weil sie Jesus aus falschen Motiven nachfolgen. Wir hören diese leeren Bekenntnisse von so vielen leeren Lehren. Ja, Doppel-E und E-H. Aber wenn dann die Schwierigkeiten des Lebens kommen und die wahren Kosten der Nachfolge gefordert werden von jedem, der sagt, ich lege meine Hand an den Pflug, ich folge Jesus nach, dann kommt oft die Falschheit von solchen Menschen ans Licht. Ihre Fruchtlosigkeit, ihr steiniger Boden, wo das Wort nur unter Dorn gestreut wurde, wie wir es gesehen haben in Markus. Und so fallen sie ab. Sie gehen weg, sie geben auf. Warum? Weil sie kein wahres Leben hatten und haben. Denn sie wollten eine kostenfreie Nachfolge. Aber das ist nicht, was die wahre Nachfolge aus Gottes Wort uns sagt. Jetzt denkst du vielleicht auch hier wieder an den Punkt. Ja. Wie kann ich das schaffen? Wer kann das schaffen? Wer kann seine solche Nachfolge überhaupt bestehen? Wer kann so sein Kreuz konstant und jeden Tag aufnehmen, wie es hier gefordert wird? Wer soll das schaffen? Ja, du bist aufgefordert, das zu tun, dein Kreuz auf dich zu nehmen, aber erinnere dich immer wieder, auch in dem Kontext hier, wer hat das Kreuz schon vor dir getragen? Wer hat den Preis schon für dich ganz bezahlt? Wer hat alles schon für dich vollbracht? Jesus Christus. Amen. Er hat alles vollbracht für dich. Der zu uns aufruft in Matthäus 11, Vers 30. Mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Jetzt könnt ihr sagen, ach, was, wie soll das denn passen? Ich meine, das war doch so erdrückend gerade. Ja, wie fühlt das Kreuz? Oh. Jesus Christus ist es, der dir vorausgegangen ist. Der den Sieg bereits errungen hat. Und der für uns und in uns schreitet, wirkt, uns lenkt und leitet und es trägt mit uns, damit wir die Nachfolge bestehen können. Er ist es in dir. Der Aufruf zu dir und mir in 1. Korinther 10, 13. Es hat euch bisher nur menschliche Versuchung betroffen, Gott aber ist treu. Er wird nicht zulassen, dass ihr über euer Vermögen versucht werdet, sondern er wird zugleich mit der Versuchung auch den Ausgang schaffen, sodass ihr sie ertragen könnt. Wir brechen viel zu oft zusammen, nicht weil Gott uns über die Maßen versucht oder prüft, sondern weil wir einfach aufgeben in unserem Kleinglauben, weil wir denken, das muss uns erdrücken oder es kann uns nur erdrücken. Es ist nur, weil wir den Blick falsch haben. Auf uns schauen, auf die Welt schauen, auf die Umstände schauen, auf die Wellen schauen. Aber wir dürfen nicht nachlassen, wir brauchen nicht nachlassen, sondern es wirklich ganz dem Herrn hingeben. Mit der Zusage aus der Schrift, aus Johannes 12, Vers 24, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, so bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, so bringt es was? Viel Frucht. Also folge dem Herrn, folge seinem Aufruf, komm und stirb. Nimm dein Kreuz auf dich, zu deiner Freude und zu seiner Verherrlichung. Also die Kosten der Nachfolge sind erstens Selbstverleugnung, zweitens Selbstaufopferung und die vierte Wahrheit hier als die dritten Kosten oder der dritte Befehl, damit du Jesus wirklich ganz hingegeben nachfolgst in deinem Leben, als die vierte Wahrheit aus unserem Text ist, die wahren Kosten der Nachfolge verlangen deinen ganzen Gehorsam. Wenn Jesus abschließt hier in Vers 34, wenn jemand mir nachkommen will, verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf und dann folge mir nach. Noch einmal die dritten Kosten der Nachfolge im Leben eines Christen, die Jesus hier verlangt. Du sollst ihm, Jesus, ganz nachfolgen. Doch worum geht es hier? Denn es ging doch die ganze Zeit schon um Nachfolge. Ich sollte die ganze Zeit nochmal nachfolgen. Warum sagt es hier nochmal? Das ist ja doppelt. Lass uns weitergehen. Nein. Nochmal, die Selbstverleugnung geht, da geht es um eine innere Aufgabe deiner selbst, die innere Entscheidung, ganz für Jesus zu leben. Bei der Selbstaufopferung geht es, das Kreuz auf sich zu nehmen, im Ertragen und Leiden, in der Bereitschaft, alles für den Herrn zu geben, bis in den Tod. Und beim dritten Befehl, die dritten Kosten hier, ihm nachzufolgen, geht es um deinen treuen Gehorsam. Nur wenn du dich selbst verleugnest und dein Kreuz auf dich nimmst, bist du bereit für die wahre Nachfolge. Warum? Weil du gehorsam bist. Fortwährend, dauerhaft. Denn ein wahrer Jünger gibt nicht auf. Er hört nicht auf, er geht nicht weg, sondern kontinuierlich mit Stolpern, mit Ausrutschern, mit kleinen Päuschen, folgt er in Gehorsam seinem Herrn. Er harrt aus, er besteht, er bleibt dran, in aller Treue, mit allem Streben, mit aller Hingabe, mit allem Wachstum. Ja, mal mehr, mal weniger, ja, mal schneller, mal langsamer. Wir kennen es alle. Aber er bleibt dran im Gehorsam, voran. Seine Richtung, seine Ausrichtung, sein Ziel, sein Streben. Nicht mehr hinten, sondern vorne, wie Paulus es sagt. Zu seiner Ehre, zu seiner Anbetung. Das bedeutet es, ein Schaf des Herrn zu sein, in seiner Herde, dem Nachfolger oder ein Nachfolger des großen Hirten zu sein. Ein Jünger des Königs. Überall in Gottes Wort finden wir diesen Aufruf der Treue, treu zu sein und ihm zu gehorchen. Ein paar Stellen, kurz einer meiner Lieblingsstellen aus dem Alten Testament, aus 2. Chronik, 16,9, da heißt es so wunderbar, denn die Augen des Herrn durchstreifen die ganze Erde, um sich mächtig zu erweisen an denen, deren Herz ungeteilt auf ihn gerichtet ist. Deren Herzen treu sind, ungeteilt, im Gehorsam ihm nach. Paulus nennt es in Römer 1 und Römer 16, 25 den Glaubensgehorsam. Er bringt es sogar zusammen. Glauben und Gehorsam, es geht zusammen. Glauben und Treue, sowieso ein Wort. Dazu 1. Korinther 4, 2. Im Übrigen wird von einem Haushalter nur verlangt, was? Dass er treu erfunden wird. 1. Petrus 1, 2 sagt es folgendermaßen. Die auserwählt sind, gemäß der Vorsehung Gottes, des Vaters, in der Heiligung des Gesetzes. Zum Gehorsam. Gerettet aus Gnade, aus Glauben, zum Gehorsam. Nicht als Option, sondern als Befehl an alle wahren Gläubigen. Und Leute, wahre Gläubige wollen folgen, oder? Sie wollen gehorsam sein. Du willst gehorsam sein, wenn du Jesus wahrhaftig nachfolgst. Nicht allein in den Dingen, die du willst, die sich gerade gut anfühlen, die dir gerade den besten Vorteil bringen, wenn du dann gehorchen würdest? Nein, wahre Gläubige gehorchen in allem. Alles, was Gottes Wort gesagt hat. So, wie es es gesagt hat. Sie folgen und gehorchen allen Geboten Gottes. Sie lügen nicht, sie lüstern nicht, sie hassen nicht, lästern nicht, streiten nicht und so weiter. Sondern gehorsame Gläubige dienen, geben, lieben, vergeben, freuen sich, versammeln sich, beherrschen sich. Sie üben sich nochmal in Selbstbeherrschung. Sie evangelisieren, sie jüngern, sie kümmern sich um ihren Nächsten und so viel mehr. Richtig? Und es ist so wichtig, dass wir immer wieder den Fokus hier haben in diesem Text, auch wenn wir es die ganze Zeit sagen. Wem sollen wir so hingegeben nachfolgen? Jesus, oder? So klar, warum machen wir den Punkt? Aber du sollst nicht dir folgen, nicht deinem Herz folgen, nicht deinen Gefühlen folgen, nicht der Welt folgen, nicht irgendwelchen Scheinchristusse folgen, irgendwelchen Scheinauslegungen, sondern dem einzig wahren Herrn und Retter und seinem Wort. Denn so viele Menschen, die sich Christen nennen, leben an Christus vorbei. Denn es geht ihnen in Wirklichkeit nicht mehr um den Jesus der Bibel, sondern es geht ihnen um seine eigene Ehre, seine eigene Verherrlichung, seinen eigenen Willen und nicht mehr um das Wort Gottes alleine. Jesus ist der Indikativ. Die Nachfolge ist der Imperativ, der Befehl. Du sollst ihm ganz hingegeben nachfolgen, so wie er es bestimmt hat. Warum? Warum? Warum sollen wir Jesus nachfolgen? Und warum sollen wir Jesus so nachfolgen? Warum? Weil Jesus Christus das Lamm Gottes ist, richtig? Nochmal, der alles für dich am Kreuz bezahlt hat, der alles für dich am Kreuz gegeben hat, wie wir es gesehen haben in dem Abschnitt davor, gelitten, verworfen, gestorben, auferstanden, auch für dich. Als dein Stellvertreter, als das Opferlamm, als deine Gerechtigkeit, zu deiner Vergebung, zu deinem ewigen Leben. Das muss die Grundlage sein, Jesus Christus. Die Grundlage deiner Beziehung zu ihm. Die Grundlage deiner Nachfolge, deiner Hingabe und deiner Jüngerschaft. Und deswegen willst du ihm alleine folgen, richtig? Nicht dir, ihm, nicht deinen Lügen, nicht den Lüsten und Leidenschaften dieser Welt, sondern Jesus allein. Das ist die Beziehung, die du mit Jesus führen musst, die Beziehung der Nachfolge. Das ist die Liebe zu ihm, welche dich befähigt, ganz nachzufolgen und die wahren Kosten der Nachfolge zu bezahlen. Ihm nach, ihm mein Leben, ihm meine Ewigkeit. Leute, hier in Markus 8,34 ist einer der wichtigsten Aufrufe der Menschheitsgeschichte niedergeschrieben. Entweder folgst du Jesus nach oder nicht. Entweder bist du in ihm und bei ihm oder nicht. Entweder bist du Teil der Gemeinde oder nicht. Entweder glaubst du und gehorchst du oder nicht. Es gibt keinen Mittelweg. Es gibt keine halben Sachen. Es gibt kein Lauwarm. Entweder Jesus ganz oder nicht. Es ist die Entscheidung, die dein ganzes Leben verändern wird. Folgst du Jesus nach? Es ist wirklich das, wonach du trachtest. Wonach du in deinem Leben, in deinem Herzen am meisten verlangst. Nicht als einfache Antwort deines Herzens oder deines Mundes, deines Kopfes, sondern indem du bereit bist, die wahren Kosten der Nachfolge zu bezahlen. Wie es Gottes Wort hier ganz praktisch sagt. Ist auch interessant, oder? Wie Jesus selbst hier die wahren Kosten der Nachfolge beschreibt. Und es geht nächstes Mal noch weiter, ja? Wenn man denkt, oh ja, da muss er, jetzt reicht es. Ich meine, 34 ist ja Wahnsinn. Können wir jetzt weitermachen? Bitte 9,2. Da kommen noch ein paar Verse. Aber wieso stellt Jesus hier die Nachfolge so dar? Wieso beschreibt er so? Weil das klingt so gar nicht nach dem, wie wir es heute so oft an so vielen Orten von so vielen Menschen, die sich Christen nennen, hören, oder? So oft hören wir einen falschen Aufruf der Nachfolge, ein falsches Evangelium. Wie hören wir es heute? Das Christentum wird dich so sehr verbessern, dich so viel besser machen. Du wirst so viel mehr erreichen, so viel mehr haben. Du wirst dich so viel besser fühlen. Alles wird gut sein. Du wirst dich besser fühlen. Du wirst gesund sein, beliebt sein, einflussreich sein. Und du wirst dein bestes Leben jetzt führen. Das ist das Evangelium der Selbstverbesserung. Doch was befiehlt Jesus und sein Wort uns in Markus 8, Vers 34? Was bedeutet es, ein wahrer Christ zu sein? Was bedeutet es, ein wahrer Jünger zu sein? Was sind die wahren Kosten der Nachfolge, sich selbst zu verleugnen, sein Kreuz auf sich zu nehmen und Jesus ganz im Gehorsam nachzufolgen? Das sind die Anforderungen der Nachfolge. Die gleichen damals wie heute, zu den Jüngern und der Volksmenge damals wie heute zu uns. Mit dem Aufruf, komm und stirb. Denn so wie Jesus das Kreuz auf sich genommen hat, so sollst du auch im Kreuz, mit dem Kreuz wandeln. So wie Jesus ans Kreuz geht, so müssen wir uns auch dem Kreuz übergeben. So wie Jesus gestorben ist, so müssen auch wir sterben im Ablegen des alten Menschen. So wie Jesus verfolgt wurde, werden wir auch verfolgt werden, innerlich oder äußerlich. Und so wie Jesus sein Leben hingegeben hat, so müssen auch wir unser Leben hingeben für unseren Herrn, für unseren Retter. Wir müssen unser Leben verlieren. Dazu kommen wir beim nächsten Mal. Verlieren an ihm, verlieren in ihm, verlieren für ihn und für das ewige Leben bei ihm. Zu unserer ewigen Freude, zu unserer ewigen Errettung, aber auch zu seiner ewigen Verherrlichung und zu seiner ewigen Ehre. Amen. Lass mich noch kurz beten. Treu Gott und Vater, wir wollen dir danken wirklich für deine große Gnade. Ja, auch wenn wir dieses Thema der Nachfolge mit den vielen Aufrufen sehen, müssen wir uns immer wieder klar machen, wir können diese Nachfolge nur bestehen. Nur bestehen, weil du zuerst alles vollbracht hast. Dieser Aufruf, Herr, ist nicht an uns, um errettet zu werden, als wenn wir es uns verdienen können, sondern nein, du hast alles vollbracht. Aber nachdem wir errettet sind, verlangst du alles von uns. Herr, ich bitte dich so sehr, dass du uns dieses Verlangen gibst, jeden Tag neu. Es ist nicht eine Predigt, die man einmal hört, sich entscheidet, dann läuft alles bis zum Lebensende wunderbar. Herr, wir brauchen diese tägliche Entscheidung, uns zu verleugnen, die tägliche Entscheidung, das Kreuz auf uns zu nehmen, die tägliche Entscheidung, dir allein nachzufolgen. Herr, bitte, wirke in unserem Herzen. Wirke, dass wir verstehen, dass dieser Befehl und der Gehorsam nur möglich ist, wenn wir verschmolzen sind mit dir und dem Kreuz. Wenn dein Kreuz uns wirklich alles ist, dort, wo alles geschehen, alles vollbracht wurde. Und dann unseren Blick auch hinten lenken, wie du es getan hast im Abschnitt davor, auf die Auferstehung, dem ewigen Leben, als weitere Motivation für das, warum wir eifern, warum wir bestehen, ertragen, auch wenn alles zerfällt, uns alles erdrückt, alles, alles, alles. Herr, bitte, gib uns Ausdauer, dass wir unseren Leib zerschlagen, dass wir ihn im Tod halten, dass wir unseren Blick auf dich haben. Oh Herr, alles will uns wegziehen vor dir. Selbst uns selbst, unser altes Fleisch, alles. Lass uns in unserer Schwachheit ausrufen, Herr, du bist mächtig. Und du bist da. Du wirkst, du kräftigst, du tröstest, du ermunterst, du ermahnst, du gibst uns alles. Und du gibst uns auch eine Ewigkeit, die wir nicht verdient haben und uns nie verdienen können. Kostenlos, umsonst. Eine Ewigkeit, wo wir dich sehen werden und bis in alle Ewigkeit anbeten für dein Erlösungswerk. In deinem Namen. Amen.